Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Tagesgespräch. Das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr.
Grüß Sie, ich bin Stefan Parisius. In Berlin läuft zurzeit wieder die internationale Grüne Woche, die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Ein guter Anlass, um darüber nachzudenken, was und wie wir essen. Wir alle. Denn Lebensmittel machen nicht nur satt, sondern vielleicht auch krank. Sie ernähren schon in der Herstellung ganze Industriezweige, sorgen aber auch dafür, dass immer mehr klimaschädliche Gase produziert werden. Und wiederum durch die Erderwärmung wird sich die Landwirtschaft in Zukunft immer schwerer tun und das, wo in ein paar Jahrzehnten nicht mehr wie heute 6, sondern dann 9 Milliarden Menschen ernährt werden müssen. Sind Sie schon soweit, Ihren persönlichen Speiseplan umzustellen? Rufen Sie uns an. Im Tagesgespräch in Bayern 2 oder im Bildungsfernsehen BR Alpha, gebührenfrei unter 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Gut für dich und gut fürs Klima sollen wir nur noch Sonntagsfleisch essen. Es geht also um die Wurst und um Schnitzel, Schinken, Gulasch, Braten. Fast 90 Kilo Fleisch isst jeder Deutsche pro Jahr. Man glaubt es kaum, wenn man es runterrechnet, knappes halbes Pfund pro Tag. Viel zu viel, sagen viele und begründen das ethisch, gesundheitlich und immer öfter auch klimapolitisch, denn Fleisch hat eine ausgesprochen negative Ökobilanz, jedenfalls verglichen mit anderen Lebensmitteln. Unser Studiogast ist Dr. Karl von Körber, Ernährungsökologe an der TU München. Was macht ein Ernährungsökologe genau?
Ja, wir betrachten die gesamte Ernährung von der Erzeugung über die Verarbeitung, die Transporte bis dann zum Verbraucher und auch zum Abfall und betrachten dann jeweils die ökologischen Folgen, also die Umweltwirkungen von dieser ganzen Ernährungsseite, aber auch die ökonomischen Sachen, also sprich die Preise, was kriegen die Bauern für die Erzeugung und dann auch ganz wichtig soziale, ethische Aspekte, da betrifft es die Tierhaltung, aber auch ganz besonders die Menschen in den armen Ländern, die ja bekanntlich immer mehr werden, die unter Hunger leiden, die also schlichtweg nicht genug zu essen bekommen. Mhm. Diese ganzen Aspekte betrachten wir als Ernährungsökologen unter dem Stichwort Nachhaltigkeit im Ernährungsbereich.
Und welche Rolle spielt die Lebensmittelproduktion insgesamt denn jetzt tatsächlich bei der Erderwärmung, also bei der Produktion von klimaschädlichen Gasen?
Ja, man hat da viele Studien dazu gemacht und Bilanzen aufgestellt. Man kann sagen, dass etwa 20% der Treibhausgase, die in Deutschland in die Atmosphäre gelangen, auf das Konto der Ernährung gehen. Dazu gehört vor allem die Landwirtschaft, aber auch die Verarbeitung, die Transporte und was wir als Verbraucherin oder Verbraucher im Haushalt machen.
Und dabei ist das Fleisch eben nun besonders belastend für die Umwelt. Was sagen Sie, wie oft sollte man Fleisch essen, Ihrer Meinung nach?
Also das Stichwort der Sonntagsbraten finde ich sehr sympathisch, ist positiv besetzt. Ich kenne das noch von Eltern und Großeltern, die dann eben sonntags den Braten aßen. Es gibt nicht den Begriff Montagsbraten und Dienstagsbraten, was also schon darauf hindeutet, das war der eine Tag in der Woche, wo es Fleisch gab. Und das war sicherlich gesundheitlich völlig in Ordnung. Das war für die Umwelt in Ordnung. Und ja, früher Aspekte, Futtermittelimporte aus Entwicklungsländern, wo Hunger herrscht, das gab es sowieso nicht. Mhm. Also ich denke, die Größenordnung, einmal die Woche Fleisch und eventuell zusätzlich dann auch nochmal Wurst im Lauf der Woche. Also so sage ich mal 1 bis 2 Mal pro Woche. Das ist so die Größenordnung, die sinnvoll ist.
So rät es auch das Bundesumweltamt und auch die UN-Klimaschützer haben ähnliche Vorschläge. Die Frage ist nur, ob die tatsächlich angenommen werden von Ihnen. Deswegen sind wir gespannt auf Ihre Anrufe und die Frage, wie Sie es denn halten mit dem Fleisch. 0800 94 95 95 5, wenn Sie anrufen mögen, so wie das Ulrike Mohns aus Pfaffenhofen getan hat. Hallo.
Ja, grüße. Ich danke Ihnen, dass ich zu Wort komme bei diesem, finde ich, sehr schwierigen, brisanten Thema. Also ich selber denke, einmal die Woche Fleisch ist mehr als genug. Also zum einen wegen dem Klimaschutz, aber eben auch wegen den Massentierhaltungen, Massentötungen. Und ich persönlich sehe eben da nicht nur die Politik ganz stark in der Pflicht, sondern eben auch die Kirche, die ja so Bewahrer der Schöpfung ist. Und wenn ich mir anschaue, wie im 21. Jahrhundert immer noch zugeschaut wird, wie wirklich, ich glaube, weltweit 50 Milliarden Tiere gezüchtet, geschlachtet werden, dass die Kirche dazu zum Beispiel schweigt und nicht in der Predigt darauf aufmerksam macht und sensibilisiert, das finde ich eine große Tragik.
Aber jetzt tun Sie das ja. Interessant finde ich, dass Sie diesen ethischen Aspekt sagen, ja. Aber gleichzeitig sagen, ach ja, einmal die Woche ist aber okay.
Nee, ich bin Vegetarier. Ah. Ich rede jetzt für andere, weil ich denke, nicht jeder muss zum Vegetarier werden. Aber wenn würde einmal in der Woche, so wie es wirklich früher war, wie Ihr Studiogast gesagt hat, einmal in der Woche reicht. Es ist halt dieses Sonntagsgericht auch was Besonderes, nicht jederzeit immer verfügbar. Und wenn das Ganze noch aus artgerechter Haltung käme, wäre es vielleicht auch ein Schritt zu mehr Menschlichkeit, weil das ist ja schon auch eine unglaubliche Verrohung.
Wobei jetzt, glaube ich, nicht der Eindruck entstehen darf, dass, wie Sie sagen, die früheren Generationen oder man früher diesen Sonntagsbraten deswegen so zelebriert hat, weil man so umweltbewusst gewesen wäre. Nein, es war ja schlicht eine Frage des Geldes.
Genau, das meine ich auch. Es war einfach teuer, man konnte es sich nicht leisten und deswegen war es was Besonderes für den Sonntag. Also an einem besonderen Tag vielleicht auch, ne? Oder Weihnachten.
Ja. Also das heißt, Sie sind sowieso fleischlos, aber raten auch zu einmal die Woche.
Bitte?
Sie raten auch zu einmal die Woche.
Ja, genau.
Gut, danke Frau Munz.
Ja, ich danke auch.
Ist das tatsächlich so, dass man ablesen kann, den Fleischkonsum, daran ablesen kann, wie entwickelt eine Gesellschaft ist oder wie reich? Also wenn man jetzt hört, in Indien zum Beispiel, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, wird pro Jahr nur 5 Kilo Fleisch gegessen. Hat weniger damit zu tun, dass die Kühe da heilig sind, als vielmehr, dass man sich schlicht nicht leisten kann, weil Fleisch dort noch so teuer ist.
Es ist sicherlich eine Frage des Geldes, dass man sich früher das nicht leisten konnte oder in manchen Kulturen, dass auch heute noch die meisten Menschen sich nicht leisten können. Aber das Wort, eine Frage vom Reichtum, das würde ich relativieren. Ich denke, das ist dann ökonomischer, also geldlicher Reichtum, nicht unbedingt Reichtum an Kultur oder an irgendwelchen anderen Werten. Ich denke, da sind diese Kulturen durchaus sehr reich und manchmal vielleicht vom ethischen Bewusstsein in der Bevölkerung weiter als wir entwickelt.
Aber trotzdem gilt es ökonomisch ja erstmal als ein Luxus, als etwas Positives. Wir liegen, glaube ich, mit diesen 90 Kilo irgendwo im Mittelfeld. Ne? Also in Amerika wird noch wesentlich mehr Fleisch gegessen.
Ja, das ist richtig. Also in den reichen, also in den ökonomisch reichen Ländern, in den sogenannten Industrieländern, wird deutlich mehr Fleisch gegessen als im Rest der Welt. Und es ist richtig, dass andere Industrieländer wie USA oder auch Australien, die haben noch einen höheren Fleischverzehr als wir. Wir liegen da für die reichen Länder ungefähr im Mittelfeld. Aber die allermeisten Menschen leben in armen Ländern. 3/5 der Weltbevölkerung, also etwa 3 bis 4 Milliarden, leben von weniger als $2 am Tag. Die werden in ihrem Speiseplan sicherlich nicht so oft Fleisch oder auch andere tierische Produkte haben.
Carola Lissek aus München, grüß Sie.
Ja, grüß Gott. Gut, also ich lebe veganisch, das heißt, ich esse auch keinerlei andere Produkte, die von Tieren kommen, also Käse, Milch, Eier und so weiter. Das esse ich alles nicht. Das mache ich seit einigen Monaten, dass ich also das auch weggelassen habe aus meinem Ernährungsplan. Und es ist ja auch so, dass nachgewiesen ist, dass der menschliche Körper, also allein schon vom Verdauungsapparat her, Darm und so weiter, auch absolut ungeeignet ist, Fleisch zu essen, weil das viel zu lange im Darm liegen bleibt.
Aber dafür, dass er ungeeignet ist, tun wir es schon relativ lange.
Ja gut, also dafür sind die Menschen auch alle so schön krank.
Okay.
Und ich lebe also seit jetzt ungefähr 8 oder 9 Jahren komplett fleischlos und habe jetzt halt eben auch diese tierischen anderen Produkte weggelassen und ich kann wirklich nur sagen, mich hat zu diesem Schritt auch dann letztlich bewogen, dass ich mal morgens um 4 am Schlachthof war und wer das gehört und gesehen hat, welche Todesschreie die Kühe von sich geben, bevor sie da halbiert werden und filetiert werden, also wer da noch mit Genuss in seine Leberkässemmel beißen kann, der ist, glaube ich, ganz schön gepanzert.
Also eine ethische Motivation.
Ja, es ist auch ethisch und von der Wertschöpfung her. Und ich meine, gut, Menschen, die irgendwo leben, Eskimos, die halt diese Sachen brauchen, um sich zu ernähren und einmal in der Woche oder alle 14 Tage da Fleisch haben, gedörrt oder wie auch immer. Es ist definitiv, Fleisch ist nicht notwendig. Mein ganzer Körper, alles ist wesentlich gesünder. und man braucht es nicht.
Ja, vielleicht kann man es in die Richtung abgrenzen, Herr Dr. Körber. Also vielleicht nicht, der menschliche Körper ist nicht geeignet für Fleisch, aber man braucht es offensichtlich ja tatsächlich nicht.
Ja, ich würde das auch gerne so nochmal vertiefen. Also ich denke auch, man braucht es nicht unbedingt, das Fleisch, für die Nährstoffversorgung. Aber verwerten können wir das durchaus. Also wir sind von unserer Entwicklungsgeschichte durchaus auf alle möglichen Formen von Ernährung programmiert, sage ich mal. Da kann immer ein Stück Fleisch auch dabei sein oder auch Fisch oder Milchprodukte. Also das geht. Das ist, denke ich, nicht der Punkt, dass wir krank werden, wenn wir überhaupt mal Fleisch essen.
Überhaupt mal, aber wenn man zu viel isst. Genau. Ich wollte gerade sagen, also wenn du aber jetzt jeden Tag zwei Schweinsbraten isst, dann wird es schon wieder anders aussehen.
Und ne? Ob man zwei Schweinsbraten pro Tag mögen wird, das ist noch eine andere Frage. Aber überhaupt Fleischgerichte, also das ist eine Frage der Menge, das denke ich ja. Also wenn es im Übermaß ist, und es ist ja fast inzwischen üblich, dass man es täglich ein Fleischgericht isst, manchmal zweimal und dann noch Wurst zum Frühstück. Das ist sicherlich zu viel. Da kommt die ganze Ernährungsberatung dann zum Zuge, dass wir damit ja auch zu viel Fett aufnehmen und eben auch ungünstige Fettsäuren. Und das sind dann die Krankheiten, die kommen. Und umgekehrt, wenn man viel Fleisch isst, isst man ja auch entsprechend weniger an Gemüse, an Obst, an Hülsenfrüchten, an Getreideprodukten, die dann sozusagen keinen Platz mehr in der Ernährung haben. Und das sind aber die wertvollen Lebensmittel, wo wir viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe kriegen. Und die Mangelerscheinung an diesen wertvollen Nährstoffen, die führen dann auch wieder zu Krankheiten. Ja. Also insofern hängt das indirekt am Fleisch. Und ich denke immer, es ist eine Frage der Menge. Und wenn man das in der Größenordnung von einmal die Woche oder auch ein bisschen mehr, dann sind wir gesundheitlich gut beraten.
Sie haben jedenfalls gesundheitlich profitiert, Frau Lissek?
Ja, super. Also ich bin seitdem ein neuer Mensch. Mein ganzer Körper, alles ist wunderbar. Und es ist wirklich so, es ist ein Lebewesen, das wir aufessen, wenn wir uns das in die Pfanne hauen. Es ist ein Lebewesen. Und es gibt ja auch diesen schönen Vergleich. Jeder, der die Kuh selber schlachten müsste, die er sich anschließend in den Ofen schiebt, der würde sie nicht essen. Also das ist, es ist Tötung eines lebenden Wesens. Jede Weißwurst, jeder Aufschnitt war einmal ein lebendes Wesen.
Geht im Zweifel ja sogar weiter. Ist nicht nur Tötung, sondern auch erstmal die Herstellung und Produktion.
Ja, und auch diese ganzen Massentierhaltungen. Ich meine, gut, wie gesagt, Menschen, die so leben in Bergen oder Nordpol oder Eskimos, wie auch immer, ist okay. Aber wir brauchen diese ganzen schlimmen Fischhaltungen mit den Antibiotikas und diese ganzen Zuchtbetriebe, wo wirklich hochgemästet wird, das ist für mich keine ethische Wertschöpfung der Schöpfung.
Ja, die Frage ist nur tatsächlich, Herr Dr. Körber, wie weit können wir bei der Anzahl von Menschen und bei der zu erwartenden Anzahl von Menschen ja so artgerecht handeln oder auf Massentierhaltung verzichten, ne?
Also jedenfalls noch eher geht es, wenn wir geringere Fleischmengen essen, dann die Tiere auch einigermaßen artgerecht zu halten. Also das ist für mich auch wirklich nicht nur eine Frage jetzt der Menge, sondern eben auch, wie haben die Tiere gelebt, haben die Auslauf gehabt, haben die vernünftiges Futter bekommen, möglichst aus ökologischer Produktion. Dann denke ich, ist es eine Form der Tierhaltung und überhaupt der Landwirtschaft, die verträglich ist, und zwar sowohl für die Umwelt verträglich ist, als auch für uns als Menschen verträglich ist. Und dann, und das ist ganz wichtig, eben auch für die Welt, also für die wachsende Weltbevölkerung auch eine Chance hat, dass alle etwas zu essen kriegen, wenn wir nicht so viel Fleisch essen. Das ist für mich das Hauptmotiv, nicht so viel Fleisch zu essen.
Ja. Ist ein Biofleisch ökologisch tatsächlich, also jetzt mal unabhängig davon, dass die Kuh glücklicher war, was auch immer, aber ist es tatsächlich von der Umweltbilanz positiver zu bewerten? Also weil die Abgase in der Kuh entstehen ja, egal ob sie, wo sie steht.
Ja, doch, also eindeutig ist die ökologische oder biologische Landwirtschaft umweltverträglicher. Ganz klar, da gibt es ganz viele Studien, die das nachweisen. Das ist ja einerseits für die Klimabilanz wichtig, und da ist es immer eine Frage der Fütterung auch und wie lange die Tiere auch überhaupt eine Chance haben zu leben. Wenn also die gesamte Lebensdauer der Tiere nicht nach 2 oder 3 Jahren dann schon wieder endet, sondern so wie das eigentlich früher auch üblich war, über 6, 7 Jahre geht, dann relativieren sich auch die Treibhausgase, die in der Anzuchtzeit, also während die Kälbchen leben, relativiert sich das, sodass das dann also insgesamt wieder günstiger wird.
Das verstehe ich nicht. Also eine Kuh, die länger lebt, also auch mehr frisst, ja. ist ökologisch unbedenklicher als eine Kuh, die kürzer lebt, also weniger frisst.
Ja, wo ja weil viel sie ja in der Zeit des Wachsens, bis sie überhaupt mal erwachsen werden und dann Kälbchen kriegen können, ja. in der Zeit ja auch schon frisst und auch Methan ausstößt, was ja dann sozusagen in die Umwelt geht, aber noch gar keine Milch liefert.
Ah, okay.
Insofern ist es besser, genau ist es ja, genau so ist es, also die Lebenszeit den Tieren so zu lassen, wie das eigentlich von der Natur auch vorgesehen ist und nicht auf Hochleistungskühe zu gehen, die dann zwar viel Milch geben, aber letztlich nach ganz kurzer Zeit schon wieder ausgepowert sind.
Ja. 11:20, Tagesgespräch in Bayern 2 oder im BR Alpha. Wir gehen ans Telefon zu Margarete Mokadim. Hallo.
Hallo. Ja, super, dass Sie genau jetzt Druck haben. Also. Da hat nämlich an Ihrer Diskussion, an Ihrem kurzen Schlagabtausch gerade genau das gesehen, was ich gerne sagen möchte. Nämlich, dass es super schwer ist, so plakativ und in Schlagworten so einen Vorteil von entweder Vegetarier zu sein, darzustellen oder weniger Fleisch zu essen darzustellen. Da sind die Missverständnisse dermaßen groß und die Argumente auf der, ich sag mal, Fleischesserseite, ohne polemisch zu sein, sind eigentlich immer sehr rigoros, ja, um die andere Seite eigentlich wirklich komplett im Unrecht darzustellen. Also ich hoffe, ich diskutiere.
Nein, das geht umgekehrt ja auch. Also die Überzeugung.
Ich muss nochmal erklären, weil es klingt immer gleich alles so polemisch und das will ich eigentlich gerade nicht. Ich bin seit fast 20 Jahren Vegetarierin und mir fällt einfach im Alltag auf, dass die Diskussion, deswegen sage ich das meistens eigentlich schon gar nicht mehr, dass ich Vegetarier bin, dass die Diskussion dann sehr schnell sehr emotional wird, was ich eigentlich nicht verstehe, weil es einfach ein Fakt ist. Und es kommen von der anderen Seite, sage ich jetzt mal so, immer schnell so Argumente wie, ja, finde ja super, dass du das machst, aber also ich brauche mal ein Stück Fleisch. Also auf jeden Fall. Mhm. Und oder so Sachen wie, ja, und der Salatkopf, wenn der getötet wird, solche Sachen. Mhm. Also man sieht in solchen Aussagen oder solchen Pseudo-Argumenten eigentlich sehr schnell, dass nicht sachlich diskutiert wird, was ich super schade finde, weil die Sachlichkeit in so einem Fall nur dafür steht. Ich bitte Ihren Studiogast bitte auch nochmal ganz deutlich rauszustellen, dass man es versteht, wie wichtig das ist, einzusehen, dass diese Trophieebenen in der Nahrungskette, welche Energieverluste da wirklich von Lebewesen zu Mensch verloren werden, im Gegensatz zu, wenn ich Gemüse oder Getreide esse, zu Mensch. Sie wissen, was ich meine?
Ja, Sie spielen auf diese sogenannten Veredelungsverluste an.
Genau.
Ja. Vielleicht kann ich kurz erklären. Also das ist der Umstand, dass man sehr viel mehr Futtermittel an Tiere verfüttern muss, um dann zum Beispiel Milch zu bekommen oder Fleisch zu haben, was dann gewachsen ist, was dann für den Menschen wieder verzehrt werden kann oder auch Eier. Das heißt, das ist ein großer Verlust im Grunde, dass man im Schnitt bis zu 7-mal so viel Futtermittel an die Tiere geben muss, um dann entsprechende tierische Lebensmittel zu erhalten. Das ist natürlich eine Ressourcenverschwendung, kann man so sagen, die angesichts der erschütternden Welternährungslage, wir haben jetzt über 1 Milliarde Hungernde auf der Welt, die sterben werden, wenn dort nicht eingegriffen und unterstützt wird. Das ist eigentlich ein Umstand, den wir uns heute nicht mehr leisten bräuchten, zumal die Erde längst genug Lebensmittel erzeugt, um alle Menschen satt zu kriegen, auch noch wenn es mehr werden. Aber die Frage ist, was passiert mit den geernteten Getreidemengen oder Hülsenfrüchten? Wird das verfüttert und dann sehr ineffektiv genutzt als tierisches Lebensmittel oder wird es direkt vom Menschen verzehrt bzw. die Flächen genutzt für die menschliche Ernährung?
Ganz genau. Ja, also um das geht's. Man kann einfach ein Bild entstehen lassen. Anbauflächen, die entweder dafür genutzt werden, um Futtermittel für Tiere zu erzeugen oder genau die gleichen Anbauflächen, die frei werden, um direkt den Menschen zu ernähren.
Wobei man schon auch sagen muss, dass im Augenblick, wie Herr Körber ja gesagt hat, das Hungerproblem ein Verteilungsproblem ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt Anbauflächen freimachen dafür, um diese Menschen zu ernähren. Ich fürchte, wenn diese Anbauflächen frei würden, wären die auch nicht ernährt.
Ja, aber ich denke schon, der Ansatz geht in die Richtung und also ein intellektueller Anstoß, sowas erstmal zu verstehen, das ist eine wichtige Sache.
Deswegen machen wir die Sendung.
Ja. Genau, super, super. Ich bin total begeistert. Und ich würde einfach gern meinen Punkt fertig bringen. Ich hätte gern, dass die Emotion eigentlich rausgeht aus der Diskussion und dass Ja, dass die Schwierigkeit, so ein komplexes Thema mit so massiven Konsequenzen darzustellen, ist es einfach sehr schwierig in so einer Stammtischmanier zack, 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 darzustellen, was eigentlich wichtig dran ist. Das ist immer so mein Problem. Also,
okay. Also versuchen
vielleicht wir's, entzerrt sie die Diskussion.
Wir versuchen es einfach ein bisschen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja?
Vielen Dank. Tschüss.
Servus. Georg Lehnert in Donau-Ries. Hallo.
Ja, ich lehne es. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich hätte einen Aspekt, ich habe Biolandwirtschaft dafür und Tatsache ist, für die geernteten 49 Millionen Tonnen, so circa, wo geerntet wird in Deutschland, sind 7 Millionen, also nach Zahlen vor 2 Jahren oder sowas, wird er zur menschlichen Ernährung gebraucht, sprich Mehl, Backwaren, das Ganze, was halt für menschliche Ernährung gebraucht wird. Und ja, alles andere, also ist eigentlich mehr oder weniger zum Verfüttern und zum Ding, was da anbaut. Und das ist ja weltweit, finde ich, ist das würde das Problem lösen, weil es immer heißt, wir können die Dinge nicht mehr ernähren, die Menschen, wenn das nicht so viel in Veredelung und gegangen, dann nehmen wir ja dazu noch eine ganze Menge, wo man an Sojabohnen und so anbaut wird, wird das dazu noch verwendet in Übersee und überall. Also,
naja, das ist ja die Frage der Perspektive tatsächlich, Helena. Also im Augenblick gäbe es genug Nahrungsmittel für alle, bloß wenn wir tatsächlich 3 Milliarden Menschen mehr haben, einerseits, und andererseits die Klimaentwicklung so weitergeht mit der Erderwärmung, dass sich die Landwirtschaft ja einfach auch umstellen muss, dann haben wir plötzlich ein ganz anders motiviertes Problem. Mhm. Ist das richtig?
Ja, aber das ist ja gerade das Problem. Ja. Da müssen wir aber mit unserem Fleischverzehr, wenn Menschen mehr, dann ist ja umso wichtiger, einfach das zurückzufahren. Das Fleischverzehr weltweit einfach oder bei uns überhaupt. Mhm. Und dann, oder es wird ja zum Beispiel Gentechnik, wird ja damit viel Werbung oder viel die Notwendigkeit eigentlich herausgestellt, dass man Gentechnik braucht, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Mhm. Und das ist ja schlichtweg, stimmt ja nicht.
Ja, ich würde das vielleicht nochmal unterstützen, was Herr Lehnert eben sagte, dass eben von den weltweiten Flächen ein großer Teil der landwirtschaftlichen Fläche benutzt wird, um Futtermittel anzubauen für die Tiere. Beim Getreide ist es zum Beispiel so, dass etwa 40% der weltweiten Getreideernte verfüttert wird und nur der Rest dem Menschen zur Verfügung steht. In Deutschland ist der Anteil sogar noch höher. Das ist über 2/3 der deutschen Getreideernte wird verfüttert. Das ist natürlich luxuriös, sage ich mal, wenn man es positiv ausdrückt. Aber wie eben schon gesagt, eine Verschwendung. Das heißt im Klartext, die Flächen weltweit sind vorhanden, um die jetzigen 6 Milliarden zu ernähren. Und es würde auch für 9 Milliarden reichen. Mhm. Aber sicherlich nicht für 9 Milliarden, die sich so ernähren wollen wie wir. Nämlich so verschwenderisch mit so viel tierischen Produkten. Das wird nicht gut gehen. Und dann wird es auch Konflikte drum geben. Also um da noch den Aspekt noch weiterzumachen, das werden sich viele Menschen in den armen Ländern nicht weitergefallen lassen, dass wir so luxuriös leben und die anderen so in Armut.
Ja, zumal da ja dann die Entwicklung ist, dass nicht nur mehr Menschen werden, sondern dass die schlicht und ergreifend auch wohlhabender werden. Und man tut sich zwar leicht zu sagen, ah ja, die Chinesen essen längst noch nicht so viel Fleisch wie wir, nur dort hat sich der Fleischkonsum in den letzten Jahren verdoppelt. Mhm. Und bei der Menge Menschen ist auch klar, was das in absoluten Zahlen einfach bedeutet, auch wenn sie noch lange nicht auf unserem Niveau ist. Die Frage ist nur, wer zeigt auf wen mit Fingern? Also wir auf die Chinesen zu sagen, also verdoppeln, das geht gar nicht, während es bei uns relativ stabil bleibt, aber einfach auf einem ganz anderen Niveau. Kurz vor 12:30, jetzt mal, nicht, dass der Eindruck entsteht, wissen Sie, wie viele Menschen Vegetarier tatsächlich sind, anteilsmäßig in der Bevölkerung? Weil wir jetzt natürlich viele hatten, ist klar bei dem Thema.
Also wenn man weltweit guckt, ist das sicherlich die Mehrheit. Ja. In den meisten Ländern wird kein oder nur ganz wenig Fleisch gegessen. Mhm. Bei uns weiß ich die Zahlen nicht, vielleicht weiß das einer der Hörer oder Hörerinnen.
Gut, also es gibt jedenfalls
sicherlich bedeutende Mengen, die ohne Fleisch leben, aber es gibt noch viel mehr, die mit wenig Fleisch leben. Und ich denke, das ist eigentlich eine Zielrichtung, die auch eher ankommt, als wenn wir ganz rigoros sagen, gar kein Fleisch mehr. Ich glaube, die Botschaft kommt nicht besonders gut, aber wenn man das deutlich vermindert, wie es übrigens auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aus rein gesundheitlichen Gründen empfiehlt, die empfehlen rund eine Halbierung oder noch weniger des jetzigen Fleischverzehrs, also konkret empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche ist es. Das heißt, das ist also eine Halbierung und wenn man auf den Sonntagsbraten geht, dann werden das nicht 300 Gramm, also die untere Grenze, sondern noch ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist ein vernünftiges Maß.
Wir gehen jetzt mal in eine andere Ecke jedenfalls, wo wesentlich mehr Fleisch vermutlich gegessen wird, und zwar nach Holzkirchen in die Metzgerei Kleeblatt zu Ursula Eck, die da schon ganz lange arbeitet. Grüß Sie.
Grüß Gott.
Servus. Merken Sie in Ihrer Metzgerei ein geändertes Verbraucherverhalten? Kaufen die Leute weniger oder weniger oft Fleisch?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Weil es ist ja so, also ich bin ja auch nicht, oder wir wollen auch nicht, sage ich mal, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Hm. Aber jeden zweiten oder jeden dritten Tag ist es auch ganz vernünftig. Also wenn man jetzt, wir haben eine Studie und da heißt es, der Deutsche isst im Jahr 61 Kilo Fleisch. Das ist pro Tag 167 Gramm. Jetzt wenn man überlegt, so ein Schnitzel hat 150, 180, 200 Gramm. Das isst man eigentlich nicht wirklich jeden Tag. In Spanien zum Beispiel, da essen die Menschen über 90 Kilo Fleisch. Mhm. Und da hat man auch die Erfahrung, dass die viel Gemüse dazu essen und das Klima, das macht viel aus. Die Leute vertragen das besser, als wenn die jetzt nur Fleisch nur Gemüse essen würden.
Mhm. Ist denn, wenn Sie sagen, die Leute kaufen nicht weniger Fleisch, ist der Anteil zum Beispiel am Biofleisch hochgegangen? Also ist das interessant bei Ihnen für Ihre Kunden oder spielt das keine Rolle?
Nein, Biofleisch ist für uns nicht interessant, weil, also ich sage jetzt einmal, wir produzieren alles selber und wir achten auf die Qualität unseres Fleisches, weil wir auch, also wir gehen immer von dem aus, dass ich nicht selber essen möchte, werde ich auch meinem Kunden nicht verkaufen. Hm. Das ist ganz wichtig, weil der Kunde kommt dann auch nicht mehr. Und ob jetzt Bio ist halt immer der hohe Preis und ich weiß nicht, ob die Biometzger alle, wenn denen das Fleisch mehr ausgeht, ob die nicht wirklich dann auch konventionell hergestellt, also von normalen Tieren das Fleisch kaufen und weiterverarbeiten, weiß ich nicht.
Hm. Also, ist es überhaupt eine Preisfrage? Also Sie sind jetzt ja kein Discounter, sondern eine gute Metzgerei. Also sagen die Leute im Zweifel, wenn es teurer wird, da kaufe ich lieber Schnitzel statt am Filet oder spielt das gar nicht die Rolle?
Das spielt eigentlich nicht die Rolle. Ja. Ich sage jetzt einmal, der Kunde, der Wert auf gutes Fleisch legt, der sagt, ich leiste mir heute mal das Steak und dann esse ich das. Ja. Dann esse ich heute morgen mal irgendwas anderes. Wissen Sie, man muss ja nicht jeden Tag die hohe Preisschiene essen. Hm. Oder wenn ich jetzt am Sonntag sage, ich mache mir jetzt ein schönes Filet oder ich mache mir einen schönen Braten oder so, das soll ja alles auch im Rahmen sein, dass sich jeder normale Bürger leisten kann. Hm. Also nicht nur der sehr viel Geld verdient, sondern auch der normale Arbeiter sollte sich Fleisch leisten können.
Ja. Na gut, da gibt es ja dann auch eben ganz, ganz vielfältige Angebote. Also was würden Sie sagen, was ist optimal? Wie oft Fleisch pro Woche?
Also ich würde sagen, viermal schon.
Viermal schon? Guten Appetit. Servus, Servus nach Holzkirchen. Benno Frommeier aus Wuppertal, hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Bleiben wir mal beim Preis, wo wir gerade
drüber reden. Genau. Ja, genau. Also ich wollte nur noch sagen, den Begriff Sonntagsbraten, den kenne ich auch noch sehr gut.
Ja.
Und wir sind früher, also in meiner Kindheit, mit wesentlich weniger Fleisch ausgekommen. Damals war das Fleisch auch noch teurer. Wenn man heute mal die Preissenkung allein in den letzten, sag ich mal, 2 Jahren beobachtet, zum Beispiel der Discounter. Mhm. Also Sie bekommen ja heute in manchen Supermärkten oder Discountern, bekommen Sie ja Fleisch zu einem, in Anführungsstrichen, sag ich mal, Spottpreis. Mhm. Und das ist natürlich nur zu machen mit also rigoroser Massentierhaltung, ich sage auch mal Tierquälerei eigentlich. Mhm. Nur der Kunde, in Anführungsstrichen, der will es anscheinend so. Es muss anscheinend jeder zu seinem Fleisch kommen.
Wie geht's? Warten Sie mal ganz kurz, ich möchte mit Maria Flossmann noch dazu nehmen, die ist nämlich Viehbäuerin. Und davon ja auch ganz direkt betroffen, Frau Flossmann in Feldkirchen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie als Viehbäuerin an der Fleischtheke beim Discounter vorbeigehen?
Ja, also da gehe ich wirklich vorbei. Für Gott erstmal. ich kaufe auch beim Metzger, und also beim richtigen Metzger. Und ich sehe die ganze Geschichte so, wir haben eine Milchwirtschaft. Wir können nicht alle Kälber selber behalten, nur die wir zur Nachzucht gebrauchen. Wir müssen dann die anderen Tiere, ja, die werden meistens zur Mast, also männliche Tiere werden zur Mast verkauft. Und mir tut es manchmal wirklich leid, dass ich, also so sehe ich das, dass die Tiere ja ausgeschlachtet werden. Es werden ja hauptsächlich die edlen Teile verwendet und das andere will man ja eigentlich gar nicht. Und seit BSE, das ist nämlich für mich auch so ein Punkt, der wird nie angesprochen, es werden alle Schlachtabfälle ja verbrannt. Sie müssen ja verbrannt werden. Es ist wirklich, es ist hochwertiges Eiweiß, das hier verschwendet, also weggeworfen wird. Also das ist so mein Gesichtspunkt, dass ich sage, das bin ich auch nicht richtig.
Und trotzdem, bei all der Verschwendung kommt dann, Herr Frommeier, immer noch raus, Schnitzel unter 1 Euro, ne?
Ja, aber es ist doch auch so, es ist doch auch eine Klemme. Es ist doch eine Klemme. Wenn Sie zum, also bei uns sagte man Schlachter oder Metzger, wenn Sie da mal am Wochenende eine Kundin sehen, die kauft also alleine für Wurst und Fleisch, sagen wir mal für 50, 60 Euro. Wer von den, ich sag mal, Arbeitslosen oder Hartz-IV-Empfängern kann sich sowas leisten? Der ist gezwungen, in den Discounter zu gehen, wenn er Fleisch haben will. Ja. Der kann sich sowas gar nicht leisten. Das ist eine Klemme. Und wie kommen wir da wieder raus? Das ist für mich auch die Frage.
Ja, die Frage ist, ob Preis eine sinnvolle ein sinnvoller Steuerungsmechanismus da tatsächlich ist.
Ja, ich denke, wir sind jetzt hier bei einem ganz heißen Thema, nämlich der Preisgestaltung im Bereich Fleisch oder überhaupt Lebensmittel. Und Lebensmittel sind ja in Deutschland erstaunlich billig im Vergleich zu manchen anderen Ländern und waren gemessen und sind im Moment gemessen an unserer Kaufkraft, also an unseren Löhnen, so billig, wie sie überhaupt noch nie waren. Wenn jetzt sozusagen viele Menschen immer wieder in die Billigläden gehen, in Discounter und dort billiges Fleisch nachfragen, führt das natürlich auch dazu, dass die Produktion immer effektiver werden muss und dann eben höhere Viehzahlen in die Ställe, in die Betriebe kommen und Futtermittel aus anderen Ländern eingeführt wird, zum Teil auch aus Entwicklungsländern, wo dann die Hungersituation verschärft wird. Also ich denke, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sind da auch mit beteiligt an dem System, was wir nachfragen. Und wenn wir dann zum Beispiel Biofleisch kaufen, wo dann höhere Preise zu finden sind, dann kann damit aber auch gewährleistet werden, dass diese Tiere vernünftig und artgerecht leben, dass die vernünftig was zu essen kriegen und ganz wichtig, dass auch die Bäuerinnen und Bauern, die die Tiere großziehen, auch entsprechend ein Einkommen kriegen, von dem sie auch leben können. Das ist ja ein großes Problem, dass eigentlich in der Landwirtschaft nicht mehr genügend Geld verdient wird, weil die Preise so niedrig sind. Also dann beißen wir uns ja sozusagen selber in den Schwanz, wenn wir da sozusagen diese Spirale in immer niedrigere Preise noch unterstützen.
Wäre Ihnen recht, Frau Flossmann, gell?
Ja, sicher.
Alles klar. Ich danke Ihnen und Herrn Frommeier für den Anruf. Sag noch einmal schnell das Thema der Sendung. Gut für dich und gut fürs Klima. Sollen wir nur noch sonntags Fleisch essen? Wir sind in der Preisdiskussion. Man kann ja auch so argumentieren, wenn man nur noch einmal die Woche Fleisch isst, kann man sich ja auch Teureres möglicherweise leisten und dadurch dann auch zu hochwertigeren Produkten kommen. Ganz lang wartet schon Gabriele Oberrenner in Stephanskirchen. Hallo.
Grüß Gott. Ja, ich praktiziere das seit vielen Jahren, dass wir einfach als Familie nur einmal die Woche Fleisch essen und uns geht's wunderbar damit. Wenn ich mir das so anhöre, dann ist das, glaube ich, der Kompromiss, der einfach irgendwie lebbar wäre oder wo man sagt, da kommt man auch irgendwie vom Fleck, weil also ich habe es schon mal probiert, vegetarisch zu leben, ist mir nicht so ganz gelungen. Finde ich auch ein bisschen extrem, wobei ich das akzeptiere, das soll jeder so machen, wie er meint. Mir geht es da einfach um eine moralische Geschichte, dass ich es einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, zu sehen oder mich zu informieren, wie Tiere gequält werden, die dann bei mir auf dem Tisch landen. Und deswegen sind wir irgendwann vor einigen Jahren zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, einmal die Woche Biofleisch und wir leben damit wunderbar und es ist dann einfach auch was Besonderes, dieses Stück Fleisch auf dem Teller und ich habe auch einfach Respekt davor, vor dem Tier, vor dem Lebewesen und wir sind auch alle gesund und uns geht's gut damit.
Ja, also das kann ich aus vollem Herzen so unterstützen. Ich denke, das ist eine Größenordnung einmal die Woche, da macht dann vielleicht die Familie auch mit. Wir tun was für die eigene Gesundheit, wir tun was für den Klimaschutz und aber auch für die Sicherung der Welternährung, indem wir nicht so viel Fleisch nachfragen. Und wenn wir es zu guter Qualität und zu einem fairen Preis für die Bauern machen, haben wir vielleicht sogar noch die Bauern auf unserer Seite. Sollten wir unbedingt mit einbeziehen, weil sonst haben sie Angst, dass wenn wir kein Fleisch mehr kaufen und womöglich auch keine Milchprodukte, dann gehen die restlichen Bauern auch noch pleite. Das kann nicht die Lösung sein.
Ja, weil es müsste ja am Ende für Milchprodukte das Gleiche von der Ökobilanz her gelten wie für Fleisch, nämlich dass es einfach so belastend ist, eben durch die Faktoren, die Sie gerade schon gesagt haben.
Genau, Milchprodukte haben halt den Nachteil, dass sie eben von Wiederkäuern stammen, also von Kühen vor allen Dingen, die halt diese Methanproblematik haben. Aber ich würde hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, wir schaffen alle Kühe ab. Weil es geht auch um die Nutzung des Grünlands. Das Thema war noch nicht. Es gibt viele Regionen in Deutschland. Das ist über ein Drittel in Deutschland ist Grünland, in Norddeutschland, aber auch gerade hier in Bayern, in den Hanglagen, wo eben nichts anderes wachsen kann als Gras, also kein Ackerland, kein Getreide gemacht werden kann. Und diese Flächen in der Produktion zu halten, ist ganz wichtig, eben auch für das Einkommen der Bauern, aber auch für Landschaftsschutz. Mhm. Sonst kommen sicherlich keine Touristen mehr nach Bayern, wenn hier alles nur noch Wald ist und die Wiesen weg sind. Und weltweit gesehen ist es noch mal wichtiger. Von der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche ist 70% Weideland. Wenn wir uns vorstellen, diese 70% nicht mehr zu nutzen und keine Wiederkäuer, keine Tiere dort zu halten, dann wird es mit der Sicherung der Welternährung ausgesprochen knapp. Das würde ich sozusagen als kleinen Hinweis noch für die Veganer sagen, die auch auf Milchprodukte verzichten. Das finde ich keine Ernährungsweise, die ich aus Gründen der Nachhaltigkeit, also Umwelt und Soziales und ökonomisch unterstützen würde. Auch gesundheitlich sind Milchprodukte durchaus sinnvoll und empfehlenswert.
Sagt der Ernährungsökologe. Jetzt bin ich mal gespannt, was ein Biobauer und Tierarzt dazu sagt. Dr. Rupert Edner hat angerufen aus Ingolstadt. Hallo.
Ja, grüß Gott. Es muss ja wohl Gedankenübertragung zu Ihrem Gast gewesen sein, weil das, was Ihr Gast erzählt hat, habe ich vor Ihrem Redakteur im Hintergrund erzählt.
Da.
Ja, das ist schlicht und einfach richtig. Ja. Und ich denke, wir müssen einfach begreifen, dass die Abfallprodukte des Rindes, das Rind ja in Indien heilig gemacht haben, weil der Biobauer, der Vegetarier in Indien natürlich auf seinem Feld nur ernten kann, weil er es mit dem Rinderdung regelmäßig düngt und damit Erträge hat. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Dazu kommt natürlich in anderen Regionen der Welt, dass auch der Rinderdung noch als Heizstoff verwendet wird. Das Schlimme ist nur, dass alles immer in einen Topf geworfen wird. Ich züchte mit einem Freund zusammen eine alte bayerische Rinderrasse, Murner Werdenfelser Rinder, und wir haben dafür eine Fläche, die vorher in einem Moorgelände im Donaumoos Ackerland war und jetzt wieder Wiese ist. Und das ist ein ungeheurer Beitrag zum Klimaschutz. Wenn wir alle unsere Moorflächen wieder zu Grünland machen würden und diese Moorflächen dann mit Rindern nutzen würden, dann hätten wir einen effektiven Beitrag zum CO2-Ausstoß. Und eines möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen. Die Rinder waren lange vor dem Auto. Ja? Also hier wird auf eine Population losgegangen, die der Menschheit ungeheure Dienste erbracht hat. Uns gäbe es alle in der Lebensform nicht ohne Rinder und ohne Ziegen und ohne Schafe. Und die eigentlich, deren Beitrag relativ minimal ist, der Hauptausstoß der Landwirtschaft an CO2 entsteht ja durch den gewaltigen Maschineneinsatz, durch den Umbruch von Mooren, durch den hohen Chemie- und Pestizidanteil. Mhm. Und auf Grünfläche gehaltene Rinder leisten sicher nur einen ganz marginalen Beitrag zur Klimaerwärmung.
Es ist halt immer das Problem, was man da miteinander vergleicht und wie man Äpfel und Birnen da am Ende möglicherweise in einen Topf schmeißt. Nur wenn man sich anschaut, so und so viel Abgase werden halt produziert und so viel kommen von Rindern, dann muss man da schon fragen. Wobei Ihre Rinder nicht, das haben wir gelernt. Nein, aber ganz ernsthaft, man kann auch umgekehrt argumentieren, so wie Sie das getan haben. Vielen Dank deswegen, Herr Edner. Thomas Schmidt in Krafts Buch.
Grüß Gott. Also, nachdem jetzt so viele kein Fleisch essen, will ich ganz ehrlich zugeben, dass ich gern Fleisch esse und dass das da nicht ganz bei dem Sonntagsbraten bleibt. Ich will auch abends zur Brotzeit meine Wurst essen und habe dabei auch kein schlechtes Gewissen. Mhm. Auch wenn man es jetzt in Verbindung mit dem Thema Klimaschutz bringt, wie es auch der Gast vorhin schon angesprochen hat, da gibt es viele andere Sachen, die sind bedeutend klimarelevanter für mich. Wenn ich eine Fernreise im Jahr mache, dann kann ich das ganze Jahr Fleisch essen. Also ich denke, da muss jeder selber seinen Lebensstil finden und sich das bewusst machen. Und wir haben ja gerade auf Bayern 2, war kurz vor dem Tagesgespräch, glaube ich, noch eine Urlaubssendung. Also da verblasen wir viel mehr oder mit unserem täglichen Autoverkehr, das weiter weg von der Natur ist als unser Fleischverbrauch. Und dann immer ja die Horrorgeschichten von Massentierhaltung und sonstigen Sachen. Die Tierhaltung hat sich bei uns auch weiterentwickelt, die Bestände sind größer geworden. Ich war auch schon am Schlachthof. Ich brauche es bloß in der Rinderhaltung anschauen. Wenn ich da alte Ställe anschaue, wo 6 oder 8 Kühe irgendwo in Anbindehaltung waren und heute einen modernen großen Stall, da kann ich nicht immer von der bösen Massentierhaltung sprechen, sondern da hat sich auch was positiv entwickelt. Mhm. Und ich denke, jeder soll sich seine Bereiche, seinen Lebensstil suchen, wo er damit leben kann. Und für mich ist das auch ein bisschen mehr als den Sonntagsbraten. Und wenn jemand gern Vegetarier ist, dann soll er gern Vegetarier sein. Vielleicht fliegt er dafür in Urlaub, dann hat er das vielleicht wieder rausgeblasen, was ich bei meinem Fleischkonsum verbrauche.
Lassen wir einfach einen Körper aus dazu. Mhm.
Ja, ich finde das wichtig, dass Sie auch andere Lebens- und Konsumbereiche mit ansprechen. Das sehe ich auch so, dass jetzt nicht nur bei der Ernährung eingespart werden sollte. Ich denke, die Flugreisen, das Thema ist wirklich ganz brisant. Da bläst man wirklich mehrere Tonnen CO2 bei einem Flug dann in die Luft. Ich denke, was wichtig ist, ist dieses Stichwort der Klimagerechtigkeit. Das hat auch unsere Bundeskanzlerin auf verschiedenen weltweiten Sitzungen schon ins Gespräch gebracht. Die Klimaforscher raten uns dringend, nur maximal 2 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und pro Person in die Atmosphäre zu geben. Wir liegen in Deutschland aber bei 11 bis 12 ungefähr. Andere Länder, USA, liegen noch doppelt so hoch. Aber andere Länder wie Indien liegen unter 1 Tonne. Das heißt, wir müssen eigentlich unseren Lebensstil von 12 Tonnen auf 2 Tonnen runterbringen. Und da können wir jetzt nicht sagen, na gut, wir verzichten auf die Flugreise und essen weiter wie bisher. Das wird auch nicht reichen. Es reicht auch nicht, ein bisschen weniger Auto zu fahren, sondern wir müssen in allen Lebensbereichen ansetzen, um diese Reduktion um etwa 80% unseres jetzigen Verbrauchs oder unserer jetzigen CO2-Belastung runterzukriegen.
Also gibt es bestimmt in Ihrem Fach ja die Rechenmodelle, die dann sagen, also wenn wir jetzt alle nur noch einmal die Woche Fleisch essen, wie viel Prozent von den 80% haben wir dann geschafft?
Da haben wir schon einige zig Prozent davon geschafft. Ich denke, das ist schon der wesentliche Punkt, wo wir am meisten erreichen können. Aber es gibt weitere Bereiche, die wichtig sind, um jetzt im Ernährungsbereich um 80% runterzukommen. Das wären die Stichworte möglichst ökologisch erzeugte Lebensmittel, also Bioprodukte. Es ist wichtig, Lebensmittel aus der Region zu beziehen, dass möglichst nicht so viele Transportkilometer drinstecken und auch vor allem keine Produkte, die per Flugzeug nach Deutschland gekommen sind. Das ist super klimabelastend.
Also dann lieber selbst in Urlaub fahren zur Mango, als sich die Mango sozusagen per Flug herkriegen
lassen. Ich glaube, da ist ein Flug von uns in die Karibik noch wesentlich belastender, als wenn wir ab und zu mal eine Mango oder Erdbeeren essen. Also wir sollten möglichst beides nicht in übertriebenem Maße machen und immer dran denken, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden, dann wären wir in der Katastrophe schon weit fortgeschritten. Wichtig noch ist, möglichst jahreszeitengemäß auszuwählen, also dass man immer die Produkte, die Gemüse und Obstsorten nutzt, die möglichst gerade geerntet werden oder gut gelagert werden können und nicht gerade im Winter dann die exotischen
Früchte. So macht das, glaube ich, auch Rosaria Scholz in Heimhausen. Grüß Sie.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Rosaria Scholz in Heimhausen und ich bin steter Mithörer vom Tagesgespräch. Ja. Wunderbar. Mein Beitrag ist, wir sind älter, ich bin 76, mein Mann 87. Wir leben, seit wir älter sind, gesünder. Also das heißt, weniger Fleisch, viel Gemüse, Salat, Früchte. Mhm. Aber der größte Schock ist immer, wenn ich in ein Geschäft gehe, wir haben nur eins im Dorf, Rewe, habe ich jetzt diese Woche festgestellt, da kommen Äpfel aus China, Bohnen aus Ägypten, Spargel aus Chile, Kenia, alle Länder sind vertreten. Und ich kaufe ganz gezielt regional. Und wir kaufen sogar ökologische Fleisch von der Landwerkstätte, den Namen darf ich jetzt nicht nennen, wegen Werbung. Und wir essen also einfach die Hälfte Fleisch, wir kaufen ein Stück und teilen es zu zweit. Mhm. Und wenn wir im Restaurant essen, dann frage ich, ob wir einen Teller bekommen für 2 Personen. Und wenn es nicht gibt, lasse ich es mir einpacken. Ich nehme es nach Hause und sehr oft mit dem Fleisch, das ich nach Hause nehme, können wir 2 noch 2 Tage leben.
Ja. Also eine ganz eigene Strategie.
Ja.
Man
kann selber viel dazu beitragen. Mhm. Und ich werde jetzt im ganzen Dorf Anti-Reklame machen für Transport, weil auch der Tiertransport, das ist ja grauenhaft. Mhm.
Und gerade der Tiertransport spielt, glaube ich, in der Ökobilanz von Fleisch auch einige Rolle, die Abgase, die da ja dann auch nochmal entstehen müssen. Ist es richtig, dass insgesamt in den letzten Jahren nicht mehr Lebensmittel in Deutschland verbraucht wurden, aber die Anzahl der Transporte trotzdem dramatisch zugenommen hat?
Ja, das ist richtig. In den letzten 20 Jahren haben sich die Transporte für Lebensmittel in Deutschland verdoppelt, obwohl wir Gott sei Dank nicht doppelt so viel Lebensmittel essen, sonst wären wir alle noch viel stärker übergewichtig. Über die Hälfte der Bevölkerung ist übergewichtig. Aber trotzdem sind die Transporte nicht der größte Anteil der gesamten Klimabilanz von Lebensmitteln. Also das ist ein Teil, den wir sollten wir auch möglichst reduzieren. Besser wäre an sich mit der Bahn als mit dem LKW zu transportieren, aber vor allem nicht mit dem Flugzeug. Und je weniger transportiert wird, desto besser. Wo wir gerade bei Transporten sind, aber vielleicht noch ein Hinweis. Wir können uns ganz viel Mühe geben mit weniger Fleisch, mit Bio-Lebensmitteln aus der Region, aus der Jahreszeit und dann mit dem Auto einkaufen. Dann machen wir mehr oder weniger alles wieder kaputt, weil da ein paar Plastiktüten mit dem Auto, wo wir eine Tonne durch die Straßen bewegen, da wird so viel Treibstoff gebraucht und damit wieder CO2 in die Umwelt abgegeben, dass das mit einer der größten Faktoren ist, den wir machen können. Also es ist auf jeden Fall besser, möglichst bei Läden in der Nähe zu Fuß, Radel oder Bus einzukaufen und das Auto lieber nicht zu nutzen, auch für alle anderen Einkäufe. Da ist Bewusstsein auch gefragt.
Dankeschön, Frau Scholz nach Heimhausen. Und ich bin gespannt, wie Sie sich durchsetzen gegen Ihren Supermarkt.
Ja, das werde ich.
Okay, danke sehr.
Bitteschön.
Und wir gehen zu Nico Lorenz. Willkommen im Tagesgespräch.
Ja, guten Tag.
Grüß Gott.
Und zwar, ich bin LKW-Fahrer und wenn ich das jetzt über die Fleischdiskussion höre, ist das meiner Meinung nach zwar ein guter Schritt, aber wenn wir 25 bis 30 Liter Diesel pro 100 Kilometer durchjagen, nur die Lebensmittel von A nach B zu bringen. Ich meine, wie gesagt, da sollte man letztendlich erstmal woanders anfangen mit dem ganzen Klimaschutz. Das, wie gesagt, ich meine, wir wollen alle was essen und das muss halt von irgendwo von A nach B kommen. Ja.
Gut, also das heißt, Sie, wie viel Fleisch essen Sie?
Eigentlich fast täglich.
Fast täglich. Okay. Jawohl. Gut, Dankeschön.
Bitte schön.
Servus. Marinus Schmid aus München, hallo.
Hallo, guten Tag.
Legen Sie einfach los.
Ja, ich hätte zwei Dinge zu sagen. Zum einen wurde ja vorher schon mal in der Sendung über die Evolution gesprochen. Und zwar ist es so, dass ein Forscher herausgefunden hat, dass es in Afrika damals, als die Menschen sozusagen nach dem Affen entstanden, dass es erstmal zwei Populationen gab. Und zwar eine vegetarische und eine, die Fleisch zu sich genommen hat. Mhm. Und wir stammen von denen ab, die Fleisch zu sich genommen haben, denn die anderen sind ausgestorben. Also sind sozusagen die Vegetarier nur hier, weil sie von Vorfahren abstammen, die Fleisch zu sich genommen haben.
Das ist eine schöne Argumentationslinie. Aha.
Und okay. Was ich denke, sicher ist ein maßvoller Fleischkonsum sinnvoll und man sollte auch Biofleisch oder Fleisch von Tieren nehmen, die gut gehalten worden sind. Aber man muss sich vielleicht auch im Klaren sein, dass man als Mensch, wenn man lebt, immer irgendwelchen anderen Lebewesen schaden wird. Also es sind ja auch Pflanzenlebewesen und man muss auch die, deren Leben beenden und sie konsumieren. Und ja, wie wir gehört haben, wenn Lebensmittel transportiert werden, wenn wir mit dem Auto fahren, wenn wir Häuser bauen, wenn wir Lebensraum von Tieren wegnehmen, auch wenn Vegetarier Soja essen und dadurch der Regenwald zerstört, dafür der Regenwald zerstört wird, richtet man auch Schaden an der Natur an. Und ich denke, man sollte sich darüber bewusst sein, dass das einfach eine, ja, so traurig es klingt, aber eine Notwendigkeit ist. Ja.
Lassen Sie mich mal den Herrn von Körber fragen, wie das ist tatsächlich mit dem Vegetarier und dem Fleischesser. Also sind Fleischesser genetisch irgendwie überlegen, weil sie sich ja tatsächlich durchgesetzt haben? Der Mensch als, ich glaube, der Fachausdruck ist Omnivore, Allesfresser, ne, sind wir ja.
Ja, das hatten wir ja vorhin eingangs schon. Also ich denke, der Mensch ist als Omnivore, als Allesesser von der Evolution her vorbestimmt, sodass wir also eine große Bandbreite von verschiedenen Lebensmitteln vertragen können. Es gibt ja auch einzelne Regionen wie die Eskimos, die essen sehr viel Fisch, und es gibt andere, die dann auch deutlich mehr Fleisch essen als wir und trotzdem einigermaßen gesund sind. Bei uns sind ja eher die Zivilisationskrankheiten, die hängen dann eben mit dem übermäßigen Fleisch und Fettverzehr, aber auch mit dem Mangel an wertvollen Lebensmitteln wie Vollkorn und zu wenig Gemüse und Obst, also zu wenig Frischkost. Das sind dann auch Probleme, die gesundheitlich ja auch auftauchen. Mhm.
Klaus, Dankeschön, Herr Schmid. Klaus Bernreuther in Fürth, hallo.
Ja, hallo. Die meisten Punkte, die sind schon genannt worden, aber ich wollte sagen, bei uns ist es so, also wir sind 4 Leute, also 2 Kinder, die Frau und ich, und wir essen die Woche zweimal Fleisch. Also uns ist wichtig die Qualität und nicht die Quantität. Das heißt, wir kaufen das Fleisch entweder im Bioladen ein oder bei Metzger, wo wir halt einen Nachweis haben, wo das Fleisch herkommt, weil da ist nämlich der Transportweg in der Regel nur maximal 50 Kilometer. Mhm. Und es ist ja auch ein Beitrag zur Ökologie. Und dann kenne ich auch den Bauern eventuell, wenn er im Landkreis von uns ist, und habe eben auch ein gutes Gewissen, dass ich die Region unterstütze.
Ja, Sie können ja teilweise sogar inzwischen sich die Kuh auch kennenlernen. Also Sie können die ja adoptieren. Gibt es ja diese Höfe, wo Sie sagen, da gehe ich alle Vierteljahr, komme ich mal vorbei und schaue.
Ja, was mich aber jetzt noch stört, wenn ich so im Discounter rumlaufe, da sehe ich Lammfilets aus Neuseeland. Also ich finde, wir haben doch auch hier Lämmer. Warum soll ich mir da Lammfilets kaufen, die zigtausend Kilometer hierher geflogen werden müssen?
Ja, Sie müssen ja nicht.
Ja, also ich kaufe es auch nicht, aber sowas boykottiere ich, ne?
Ja, okay.
Also wie gesagt, Quantität statt Qualität statt Quantität.
Und dadurch wird es dann vor allen Dingen automatisch, das hatten wir auch schon mal in der Sendung, auch wertiger, eben wenn man dann eben sagt, okay, es ist teurer, deswegen leiste ich es mir dann auch und sehe es auch als eine andere Art von Luxus tatsächlich.
Es ist ja wegen hochpreisiger und dann habe ich ja anderes, also ich gehe anders an das Essen ran. Ja. Ich schätze das mehr, als wenn es Billigware ist zum Schleuderpreis.
Wunderbar. Dankeschön, okay. Nach Fürth.
Ja, tschüss.
Servus, Herbert Richter in Buchenberg. Herr Richter?
Ja, grüß Gott, hier ist Richter Buchenberg.
Jo.
Ich bin Mitglied von Slow Food. Diese Vereinigung, die ist ja schon ein bisschen bekannt jetzt. Wir setzen uns ein für regionale Produkte, Pflanzen, Tiere und so weiter. Mhm. Unser Ausgangspunkt ist der Genuss, also die Freude am Essen. Und ich möchte eigentlich sagen, erstens einmal, ich komme wohne im Allgäu, und unser Problem ist hier diese Hochleistungsrassen, die also irrsinnige Mengen an Milch produzieren. Mhm. Die ganze Geschichte geht ja schon seit Jahren fast durch die Presse. Kann man das nicht ändern? Natürlich nur mit gutem Willen und Bereitschaft bei den Landwirten, wieder auf die alte Rasse Allgäuer Braunvieh zurückzukommen, die es vor 40, 50 Jahren im Allgäu gegeben hat.
Das scheint sowieso so eine Qualitätsdiskussion zu sein. Wir hatten das gerade vorhin ja aus Murna auch schon. Das also
ja, Werdenfelser Rind ist...
Ja,
also ist auch bei der Arche in Slow Food drin.
Ja.
Und ich finde einfach, wir sind keine Revolutionäre und auch nicht missionarisch tätig. Mhm. Aber
vielleicht entsteht tatsächlich dadurch auch durch solche Bewegungen auch ein anderer Qualitätsbegriff.
Ich glaube schon.
Okay,
ja.
Dankeschön. Herr Richter nach Buchenberg. Was gibt's heute Abend bei Ihnen zu essen, Herr von Körber?
Also sicherlich ist heute kein Sonntag. Von daher wird es keinen Braten bei mir geben. Ich koche teilweise selber, wo es dann Kartoffeln, Reis, Nudeln oder eben auch dann Gemüse dazu gibt. Und ab und zu gehe ich dann auch mal woanders essen, was dann sozusagen die Küche dort hergibt. Ich denke, es ist wichtig, nur als Resümee nochmal, das rechte Maß ist, glaube ich, das Schlüsselwort, wo viele ihre Antwort finden. Ich denke, ein erster Schritt kann eine Halbierung sein. Manche, die weitergehen, eben dann auf den Sonntagsbraten sich zu freuen, jede Woche neu.
In diesem Sinne, guten Appetit, Servus, und Tagesgespräch gibt's morgen wieder.